Gefühlt ist gerade mal wieder so eine Phase, wo Krise auf Krise folgt.
Am Ende hat Donald Trump jeden einzelnen Swing State gewonnen.
Nach dem Ende der Ampelkoalition wird weiter darüber diskutiert, wie der Zeitplan für Neuwahlen aussieht.
Die Vereinten Nationen haben erneut vor einer Hungersnot im Gazastreifen gewarnt.
Sowohl Russland als auch die Ukraine haben an diesem Wochenende die wohl heftigsten Drohnenangriffe seit Kriegsbeginn erlebt.
Ständig neue Push-Nachrichten, viele davon negativ. Das versetzt auch unser Gehirn in einen Ausnahmezustand, sagt Neurowissenschaftlerin Maren Urner.
Unser IQ sinkt statistisch signifikant schon nach dem Schauen von einigen wenigen Nachrichtenvideos negativer Natur. Ganz wichtig ist jetzt, da zu fragen, wie möchte ich eigentlich wann welche Informationen an mein sensibelstes Organ lassen, das ich habe, nämlich mein Gehirn.
In dieser Folge sprechen wir über Strategien, mit der ständigen Reizüberflutung umzugehen, ohne dass wir uns komplett rausziehen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Ilka Knigge.
In diesem Podcast hört ihr persönliche Perspektiven von Menschen, die von einer Nachricht direkt betroffen sind. Und dazu gibt's die Hintergründe. Überall nur Krisen. Dieses Gefühl kennt Sarah von ihrer Arbeit.
Hallo, ich bin Sarah Easter. Ich arbeite für die Hilfsorganisation CARE und reise für CARE deswegen auch in Krisen- und Kriegsgebiete.
Sarah hat Strategien, mit all dem, was sie sieht und erlebt, gut umzugehen. Als wir Sarah angefragt haben, waren wir uns nicht so sicher, wie sie reagiert. Ob sie vielleicht denkt, was wollen die denn? In Deutschland wissen viele Menschen doch gar nicht, was eine echte Krise ist. Aber ganz im Gegenteil. Sarah sagt:
Ich beschäftige mich in meinem Job natürlich mit ein paar anderen Krisen, mit Kriegen, mit Flucht, mit Hunger. Aber es gibt ja wirklich in jedem Land irgendwelche Art von Krisen, die alle auch gerechtfertigt sind, dass man darauf ja auch irgendwie reagieren muss und damit fertig werden muss.
Ah ja, also du würdest jetzt nicht sagen, sorry Leute, aber dieser Krisenmodus gerade ist doch unangebracht, was ich so sehe in meinem Job. Das ist einfach viel härter.
Das auf gar keinen Fall. Also ich finde schon, dass jeder natürlich ein anderes Level an Krisenmodus hat oder das, was er als Krise wahrnimmt. Genau, das ist natürlich auch nicht so einfach.
Du bist ja gerade in Berlin und hast auch so eine Woche wie die letzte Woche ja mitbekommen. Wie gehst du denn dann damit um? Also hast du Strategien, die du auch überträgst von deinen Reisen jetzt auf so einen Alltag gerade?
Ich bin in so Negativwellen natürlich oft auch gewöhnt und auch zum Beispiel, wenn ich jetzt Orte besucht habe, die dann später dann irgendwie von Raketen zerstört worden sind, Menschen, die ich interviewt habe, ich erwarte das schon irgendwie so ein bisschen. Also klar, wenn ich in so eine Reise reingehe und wenn ich dann aber zu Hause bin und mich das dann selber in meinem Alltag natürlich dann auch nochmal trifft, das ist nochmal irgendwie was anderes für mich. Mich erwischt es irgendwie in letzter Zeit immer, wenn es dann positiv wird. Also das ist das etwas, was ich dann merke, wo ich halt mehr drauf reagiere. Also es ist jetzt so ein Beispiel, als ich im Dorf in Mosambik war, da hatte ich ein Dorf getroffen, das geflohen ist vor Gewalt. Also diese ganzen Sachen, die ich die ganze Woche mich mit beschäftigt hatte und die dann gesagt haben, die waren ein Jahr lang komplett still, hatten sich nicht mehr getraut zu singen, zu tanzen, was in derer Kultur natürlich sehr hoch geschätzt ist. Dann haben wir dort unser Projekt angefangen und die Menschen haben wieder angefangen zu singen, die Menschen haben wieder angefangen zu tanzen. Das ist etwas, woran ich mich dann irgendwie festhalte, dass es immer irgendetwas Positives gibt in all diesen Krisen und das merke ich dann halt auch, dass mir das auch im Alltag einfach hilft und daran muss man sich festhalten.
Ich glaube, manche Leute fühlen sich manchmal schlecht in solchen Situationen und sagen dann, Moment, aber warum habe ich das und andere haben das nicht? Hast du mit solchen Gedanken auch schon mal zu tun gehabt?
Also klar, das ist ein unglaubliches Privileg, dass wir einfach so leben können, wie wir können. Aber ich glaube, es ist falsch zu sagen, dass ich deswegen nicht so leben darf. Also ich bin ja auch ganz oft mit Themen wie Hunger konfrontiert. Aber selber zu sagen, ja, dann müsste ich jetzt selber auch hungern oder ich darf mir jetzt hier diese Schnitzel nicht leisten, weil irgendwo jemand hungert, das ist, glaube ich, so die falsche Herangehensweise. Weil man selber ja auch einfach noch die Energie braucht, um mit diesen ganzen Nachrichten auch fertig zu werden. Es hilft natürlich nicht, wenn ich jetzt sage, oh, jetzt gehe ich nicht mehr in den Supermarkt, weil in irgendeinem Land Menschen hungern. Das ist, glaube ich, die falsche Herangehensweise.
Hast du denn Hilfe für dich als Helferin? Also wenn du jetzt mal sagst, ich bin überfordert, ich brauche jetzt einfach mal einen Rat. Gibt es da Strukturen bei euch in der Organisation oder holst du dir irgendwo anders Hilfe?
Also es gibt Strukturen bei uns. Also ich habe nach jedem Einsatz habe ich natürlich auch die Möglichkeit, psychologische Hilfe zu bekommen. Was mir aber persönlich hilft, ist also, dass ich nach meinen Einsätzen immer auch einfach so ein Debriefing habe, wo ich mich dann auch, ja, auf Deutsch gesagt, mich auch einfach mal auskotzen kann. Fluch auch manchmal laut und das hilft mir einfach, diesen Frust rauszulassen. Einfach darüber zu sprechen und dass man einfach füreinander da ist und Menschen, die ja einfach wissen, mit welchen Situationen ich da immer konfrontiert bin, dass die dann einfach da sind und ein Ohr für mich haben.
Was können wir uns denn jetzt von deinen Strategien für die Situation nach so einer heftigen Woche in Deutschland abgucken?
Also ich finde, man sollte immer irgendwie auch das Positive finden, also sich auf das Positive konzentrieren. Manchmal ist das halt auch einfach sehr schwer und dann konzentriere ich mich aber trotzdem auf den kleinsten Nenner, das Positive. Also zum Beispiel war ich jetzt kürzlich im Tschad, wo ich mit Sudan-Konfliktgeflüchteten gesprochen habe und da gibt es halt nicht viel Positives. Aber in dem Moment das Positive ist, die Menschen sind noch am Leben. Das heißt, man kann etwas machen, man kann noch Hilfe leisten. Das ist dann halt in dem Fall natürlich ein sehr krasses Beispiel, aber das ist halt das Positive, auf das ich mich konzentriere. Und in jeder Krise gibt es Positives. Dann natürlich auch einfach den Frust rauslassen, drüber sprechen. Manchmal kostet das Energie. Das heißt, dass man aber auch sein Limit kennen muss. Aber gleichzeitig ist es trotzdem auch wichtig, zwar seinen Konsum von den Nachrichten, die über diese Krise sprechen, so zu limitieren, was man halt ertragen kann, aber auch nicht wegschauen. Also, dass man nicht apathisch wird. Denn die Menschen, die in solchen Krisen natürlich leben, die sind darauf angewiesen, dass man sie hört. Das ist das, was mein täglich Brot ja ist, dass Krisen, die im Dunkeln passieren, wo keiner hinschaut, noch viel schlimmer sind als die, wo man halt dann hinschaut. Weil die Menschen sind darauf angewiesen, dass man sie hört, dass man ihnen hilft. Und das hilft mir, weil ich bin halt da und merke dann auch, wenn ich mit solchen Menschen spreche, dass die mir dann auch rückkoppeln, dass sie sich zum ersten Mal wirklich richtig gehört fühlen. Und das gibt mir wirklich dann auch die Kraft und die Energie, dann auch weiterzumachen.
Sich mal auskotzen, die Wut rauslassen, dann aber auch wieder eine Pause einlegen und vor allem helfen. So schafft es Sarah, mit den schwierigen Situationen, die sie im Job erlebt, umzugehen. Und so macht sie es dann auch, wenn sie in Deutschland Nachrichtenwochen wie die letzte miterlebt. Und ihre Strategien, die können all unseren überforderten Köpfen helfen.
Das sind hervorragende Strategien und ich möchte gerne vor allem die letzte nochmal betonen. Das ist in der Psychologie das Phänomen der Selbstwirksamkeit, beziehungsweise die Selbstwirksamkeit ist die Gegenspielerin des ganz schlechten Phänomens der Hilflosigkeit insgesamt. Also das, was viele Menschen spüren, wenn sie in diesen Strudel der negativen Nachrichten reinkommen, nämlich diese Überzeugung, naja, ich kann doch sowieso nichts ändern. Und auch die anderen Strategien kann ich aus neurowissenschaftlicher Sicht unterschreiben, dass es sinnvoll ist.
Das sagt Maren.
Ich bin Maren Urner, bin Neurowissenschaftlerin und Professorin für nachhaltige Transformation an der FH Münster.
Bist du so der Typ News-Junkie? Also ständig prasseln Push-Nachrichten bei dir auf dem Smartphone ein?
Nein, da ist vielleicht schon das erste Missverständnis, dass viele Menschen denken, je mehr, desto mehr ist man informiert. Also sprich, ne, die News-Junkies oder wie wir sie dann nennen. Und so funktioniert unser Gehirn eben einfach nicht. Wir brauchen diese Phasen, wo wir uns ganz aktiv nicht mit neuem Input beschäftigen, sondern dem Hirn Zeit geben, um das, was schon aufgenommen wurde, dann auch zu verarbeiten.
Dann lass uns das mal nach und nach durchgehen. Was passiert denn in unserem Gehirn, wenn wir so massiv mit vielleicht auch Negativmeldungen konfrontiert sind?
Ja, erstmal geht das sehr schnell tatsächlich. Also Studien, die zum Beispiel gucken, was passiert mit Menschen, wenn die einfach so ein paar negative Nachrichtenvideos konsumieren, haben direkte Auswirkungen, beziehungsweise wir sehen, dass zum Beispiel der IQ statistisch signifikant, kurzfristig natürlich, also das ist rückkehrbar, sinkt. Warum? Das wissen wir eben mittlerweile auch aus zahlreichen Studien, weil Angst, und das kann eben über Nachrichten passieren, uns in diesen kurzfristigen Überlebensmodus versetzt, den unser Gehirn sehr, sehr gut kann, weil es uns eben versucht, am Leben zu halten, der aber eben genau das ist, nämlich kurzfristig orientiert. Und dann kennen wir so drei Antwortmöglichkeiten. Im Englischen beginnen die alle mit F, da kann man sich das ganz gut merken. Fight, Flight oder Freeze, also im Deutschen kämpfen, flüchten oder erstarren. Also die denkbar schlechteste Variante, aber die gibt es eben auch. Und dann sind die Hirnbereiche, die für längerfristiges Planen und eben gut überlegte Entscheidungen verantwortlich sind, nicht mehr zugänglich, sondern wir sind zurückgeworfen auf unsere ja evolutionsbiologisch ältesten Teile des Gehirns, die uns einfach hier und jetzt helfen zu überleben.
Stichwort Eilmeldungen. Also was macht denn eigentlich diese schiere Anzahl an Nachrichten, die wir jetzt gerade bekommen? Weil man kann ja sagen, okay, vor ein paar Jahrzehnten war das nicht verfügbar. Da hat man vielleicht morgens die Zeitung bekommen und da war alles einmal so gebündelt drin. Und im Moment kann man ja wirklich alles haargenau ganz, ganz klein verfolgen im, ich weiß nicht, Minutentakt.
Ja, das ist ein ganz wichtiger anderer Punkt. Ich bin dankbar, dass du ihn ansprichst. Es geht ja nicht nur um diese Konnotation, negativ, positiv oder neutral oder irgendwas dazwischen, sondern es geht auch um die schiere Verfügbarkeit. Und das Internet, und das heißt nicht, dass es schlecht ist, sondern es ist erstmal einfach faktisch der Fall, das ist ja nie fertig, so. Genau wie du so schön gesagt hast, ne? Man hatte halt, oder wir hatten halt, oder unsere Vorfahren hatten eine Zeitung, Fernseher und ein Radio vielleicht und davor dann eben noch eingeschränkter. Und da war klar so, das kommt zu der und der Uhrzeit kommen eben die Nachrichten oder man hat die Zeitung oder das Magazin oder was auch immer dann in Papierformat durchgeblättert und dann ist auch erstmal gut und dann wusste man halt oder wussten die Menschen, okay, bis zum nächsten Mal, wo ich mich dem wieder aussetze, ist dann auch erstmal in Anführungsstrichen Ruhe, beziehungsweise ich komme gar nicht in diese Verführung, wie es so schön heißt, dann 24/7 auf am besten drei digitalen Endgeräten gleichzeitig zu versuchen zu hören, lesen, gucken und ich weiß nicht, noch Nachrichten zu schreiben.
Maren, was macht das denn mit uns? Also fühlen wir uns dann negativer, gehetzt? Denken wir in eine bestimmte Richtung? Also vielleicht kannst du nochmal auf diese Konsequenzen davon so ein bisschen eingehen.
Ja. Also auf jeden Fall sorgt es für Stress und Stress ist jetzt nicht, wie es häufig umgangssprachlich benutzt wird, also ist eine Komponente davon, ne? Dieses, oh, ich habe zu viel Termine im Kalender, deshalb bin ich gestresst. Und Stress auf biologischer Ebene, ganz einfach zusammengefasst, bedeutet, dass die Anforderungen höher sind als die Ressourcen, die da sind. Also es entsteht eine Disbalance, ein Ungleichgewicht. Und genau das passiert bei diesem konstanten Feuer von Informationen auf allen möglichen Kanälen und natürlich auch allen möglichen Sinneseindrücken. Das ist ja auch ganz wichtig. Das ist ja nicht nur Text oder nur Bilder. Und dieser Stress sorgt dann so ein bisschen, ähnlich wie mit diesem Angstreaktion, Fight, Flight, Freeze, ne, dieses Kämpfen, Flüchten oder Erstarren, zu so einem Hyper-Arousal, ja, so einer Hyper-Anspannung, die kurzfristig gut ist, weil auch das, ne, liefert uns ja dann mehr Aufmerksamkeit auf potenzielle Gefahren, die aber, wenn sie chronisch, also dauerhaft anhält, eben alle möglichen negativen Folgen für unseren Körper hat, nämlich zum Beispiel unser Immunsystem gefährden kann, wir weniger schlafen, ne? Also die sozialen Medien zum Beispiel oder die Auswirkungen von Smartphone-Nutzung und digitalen Medien insgesamt vor dem Zu-Bett-Gehen oder morgens als erstes und so weiter, die sind alle, also wir wissen das alles, das ist alles super untersucht, ja, wie negativ das ist und wie schlecht uns das auf der psychischen und damit natürlich der gesamtkörperlichen Ebene häufig zurücklassen kann.
Dann lass uns doch mal über Strategien sprechen. Welche empfiehlst du da?
Und der erste wichtige Schritt ist eigentlich immer, sich das bewusst zu machen, dass man was ändern möchte. Die Einsicht ist immer der erste Schritt. Und dann hilft tatsächlich so eine Art Protokollfunktion, weil wir sehr schlecht darin sind, aus dem Bauch in Anführungsstrichen, beziehungsweise unserer mehr oder weniger spontan geäußerten Einschätzungen, wie und wie oft und wann und so weiter wir eigentlich bestimmte Medien nutzen, da sind wir ziemlich schlecht drin. Mittlerweile haben ja auch ganz viele Smartphones da verschiedene Apps für, wo man einfach eine Auflistung bekommt, wann und wie man eigentlich was nutzt. Und dann, und jetzt kommt der eigentliche wichtige, anstrengende Schritt sozusagen, geht es darum, diese Gewohnheiten zu ändern. Das heißt, es gibt in unserem Körper so eine Art Gewohnheitsschleife oder die ist da immer aktiv, ja, wo man einen Reiz hat, zum Beispiel den Drang, informiert zu sein. Dann hat man ein Verhalten, dann schnappt man sich vielleicht das Smartphone und dann hat man eine Belohnung, also sprich, ah, das fühlt sich gut an, ja, Belohnungssystem aktiv. Und wenn man das durchbrechen möchte, beziehungsweise neu besetzen möchte, dann muss man ein neues Verhalten in diese Gewohnheitsschleife einsetzen.
Aber lass uns da vielleicht an der Stelle mal so über Konkretes reden. Also wenn wir uns diese Habits, sage ich jetzt mal, irgendwie abgewöhnen wollen, was können wir dann machen? Also würdest du die Apps jetzt irgendwie so dann irgendwann auf Schlummern schalten oder würdest du sagen Push-Meldungen ausschalten oder was ist da gut für unser Gehirn?
Ja, also eine Routine ist immer gut. Also genau das, ne? Habits, Gewohnheiten funktionieren ja genau über diese festen Strukturen. Also jedes Mal, wenn ich keine feste Struktur habe, geht mein Gehirn wieder in diesen Modus, soll ich oder soll ich nicht? Sprich, wenn völlig klar ist, mein Telefon ist ab einer gewissen Uhrzeit, ist das alles auf Silent. Also da ganz klar sich Strukturen geben unserem Gehirn was? Entspannung, weil wir eben nicht jedes Mal wieder neu drüber nachdenken müssen. Wie diese Strukturen, und das ist mir ganz wichtig, für jeden und jede Einzelne aussehen, das ist eine individuelle Entdeckungsreise. Mhm. Das ist ähnlich wie mit anderen Vorlieben und Gewohnheiten. Wenn du zum Beispiel sagst, du, Mann, ich bin einfach Podcast-Fan, ja, und ich höre total viel und gerne Audio, dann zu sagen, okay, welche Zeiten räume ich mir dafür bewusst frei, um mich eben auch mit längeren oder mittellangen Audiostücken gut zu informieren oder wo ich das Gefühl habe, gut informiert zu sein mit Hintergrundinfos und so weiter, dass ich gar nicht erst in diese Schleife reinkomme, oh, ich muss jetzt die Quick and Dirty News über irgendwelche Push-Nachrichten, damit ich auf dem Laufenden bin, an mein Hirn ranlassen.
Unseren Konsum checken und dann testen, was kann ich machen, damit ich mit den Nachrichten gerade weniger überfordert bin. Das empfiehlt Maren. Und dazu gehört dann eben auch, sich mal rausziehen, an was anderes denken, damit wir dann wieder Energie haben, Neues aufzunehmen. Machen wir das nicht und sind alle im Dauerkrisenmodus, dann hilft das nichts.
Ja, dann treffen wir sehr schlechte Entscheidungen, weil es dazu führt, dass Menschen noch mehr sich nach einfachen Antworten sehen, weil dieses Gehirn im Ausnahmezustand, damit der ganze Körper im Ausnahmezustand eben nicht mehr in der Lage ist, abzuwägen, Grautöne zu sehen, sich mit neuen oder anderen Perspektiven auseinanderzusetzen, weil es ja in diesem direkten Überlebensmodus ist. Und wenn dann jemand daherkommt und sagt, naja, ich habe die Antwort auf die Fragen und das machen wir jetzt so und fertig, dann nehmen das Menschen, die in diesem Zustand sind, leichter an, als wenn es da eine gewisse Ruhe und Reflexionszeit gibt. Und das ist die Herausforderung in Krisenzeiten. Da brauchen wir nämlich ein Geschichtsbuch aufschlagen. Das sind die Zeiten, wo Diktatoren, und ich gender hier bewusst nicht, an die Macht kommen.
Das war Unboxing News. Das Team der Folge: Justus Wolters, Sandra Döter, Ingo Rockenberg, Alex Hart und ich, Ilka Knigge. Startet gut in die neue Woche. Und wir hören uns morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.